Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Zu Füßen Jesu des Gekreuzigten, Passionsbetrachtungen, das ist unser Thema heute. In der Fastenzeit schauen wir besonders auf Christus in seinem Leiden für uns. Eine Kongregation, die das nicht nur in dieser Zeit, sondern als Schwerpunkt ihrer Spiritualität pflegt, sind die Passionisten. In einem Brief schreibt ihr Gründer, der heilige Paul vom Kreuz: Es ist eine ausgezeichnete und heilige Übung, die Passion unseres Herrn zu erinnern und zu meditieren. Denn auf diesem Weg werden wir die Vereinigung mit Gott erreichen. Soweit das Zitat von Paul vom Kreuz. Passionsbetrachtungen sind nicht nur eine Sonderfrömmigkeitsübung, auch der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief: Ich will nichts anderes kennen als Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Unser Thema daher: Zu Füßen Jesu des Gekreuzigten, Passionsbetrachtungen, und die hält uns Pater Gregor Lenzen aus München, der Provinzial der Passionisten für Süddeutschland und Österreich. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Wie schon gesagt, Passionsbetrachtungen sind unser Thema. Heute wird viel von Meditation gesprochen. Ist fast schon ein modernes Wort geworden. Meditationskurse werden überall angeboten. Im Internet findet man auch haufenweise Anzeigen dazu. CDs werden angeboten. Die Frage ist nur, was man darunter versteht. Die Palette ist da ja recht bunt. Esoterisch, fernöstlich, christlich, alles ist dabei. Was versteht man denn unter einer christlichen Meditation oder einer Betrachtung?
Ja, da braucht es wirklich eine Begriffsklärung. Wenn wir das lateinische Wort Meditatio mit Betrachtung übersetzen, dann geht es hier um eine ganz konkrete Form des Betens, im Unterschied zum kontemplativen Gebet. Das betrachtende Gebet will natürlich zu einer Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus führen, nimmt aber als Ausgangspunkt ganz konkret das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Evangelien, um über das Wort Gottes zu einer inneren Begegnung mit Gott selbst zu gelangen. Die Betrachtung umschreibt, so verstanden, die erste oder Anfangsstufe des inneren Gebetes und hat auch eine konkrete Form. Es wurden im Laufe der Frömmigkeitsgeschichte verschiedene Betrachtungsmethoden von den verschiedenen geistlichen Schulen in der Kirche entwickelt. Also das war durchaus ein strukturiertes, geordnetes Gebet.
Also die Betrachtung der Heiligen Schrift, um zur Begegnung mit Gott zu kommen. So haben Sie es, glaube ich, gerade umschrieben. Heute geht es ja nicht nur um Betrachtung allgemein, sondern um Passionsbetrachtung. Sie legen im Orden bei Ihnen ein viertes Gelübde ab, nämlich das Gedächtnis des Leidens Christi zu fördern. Wie versuchen Sie das umzusetzen?
Ja, unser Stifter Paul vom Kreuz war eben vom Geheimnis der Passion des Leidens Christi besonders ergriffen. Er sah im Leiden Christi das Wunder der Liebe Gottes. Und dieses Wunder der Liebe wollte er den Menschen nahe bringen, um in den Herzen der Menschen eine Antwort der Liebe dadurch zu erzeugen. Und um einzudringen in dieses Geheimnis der Liebe, erschien ihm der Vorgang der Betrachtung als besonders wichtig. Deswegen war eine der Hauptaufgaben, oder ist im Grunde eine der Hauptaufgaben unserer Kongregation, die Menschen die Betrachtung über das Leiden Christi zu lehren und auf diese Weise in den Herzen der Menschen das Gedächtnis an diese Liebe des Gekreuzigten wachzuhalten.
Also geht es in erster Linie um ein Wachsen in der Liebe zu Gott?
Richtig.
Dann freuen wir uns, dass Sie uns dazu heute einen Schritt helfen möchten. Zu Füßen Jesu des Gekreuzigten. Passionsbetrachtungen sind unser Thema. Zu Gast bei uns der Passionistenpater Gregor Lenzen aus München.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Passionisten, zu denen ich auch gehören darf, wurden seit den Anfängen ihrer Präsenz in der Kirche immer als Männer des Gebetes gesehen. Und das hatte seinen triftigen und konkreten Grund wegen der Betonung des Gebetslebens und gerade hier des inneren Gebetes im klösterlichen Leben der Passionisten. Und bei ihrem intensiven Apostolat der Verkündigung nach außen wandten sich die Passionisten vor allem an religiös vernachlässigte Bevölkerungsschichten. Damals, zur Zeit unseres Stiftes Paul vom Kreuz, war das die arme Landbevölkerung in den toskanischen Maremmen. Und dabei ging es unseren Volksmissionaren nicht nur um die Vermittlung der wichtigsten Glaubenswahrheiten durch Predigt und Katechese, sondern auch um die Aneignung und Verinnerlichung dieser Glaubenswahrheiten durch die persönliche Betrachtung und das innere Gebet. Das allzeit aktuelle Motto unserer Kongregation ist nicht nur die klassische Devise Contemplata aliis tradere, also das, was man im Gebet, in der Meditation selber als geistliche Frucht erkannt und erfahren hat, anderen mitzuteilen, weiterzugeben, sondern unser Motto ist im Grunde Kontemplation und auch die anderen zur Kontemplation zu führen. Es gibt eine geistige Armut in unserer Zeit, verehrte Hörerinnen und Hörer, die sich in einem Mangel an persönlicher Reflexion und ernsthafter Betrachtung der eigenen Situation ausdrückt. Viele Menschen sind heute durch den täglichen Stress so nach außen und an die Oberfläche gezogen, dass sie im Grunde keine rechte Selbstwahrnehmung haben, dass sie so betrachtet im Grunde selbstbewusstlos durch die Welt und durch die Zeit gehen, weil sie noch nicht zu ihrem richtigen eigentlichen Selbst, zum Kern ihrer Person gefunden haben. Das sogenannte innere Gebet, die Meditation, führt hier mehr als andere Gebetsformen zu einer authentisch seelisch-geistlichen Reifung, die uns zu einer klareren Wahrnehmung unserer selbst verhilft und auch einen ganz unmittelbaren persönlichen Dialog mit Gott eröffnet. Und ohne diesen unmittelbaren persönlichen Dialog mit Gott werden auch all die anderen Gebetsformen, die wir kennen, nicht fruchtbar. So besteht, wie gesagt, eine Hauptaufgabe unserer Kongregation darin, die Menschen die Betrachtung, das innere Gebet zu lehren, und zwar besonders die Betrachtung über das Geheimnis des Leidens Christi und damit die Betrachtung über den tiefsten Ausdruck seiner Liebe zu uns. Die von unseren Mitbrüdern traditionellerweise empfohlene Methode für diese Betrachtung orientierte sich an der klassischen Methode des heiligen Ignatius von Loyola, des Gründers der Jesuiten, nach den drei Seelenkräften Gedächtnis, Verstand und Wille. Ziel der Betrachtung sollte eben das fortdauernde Gedächtnis des Leidens Christi, seiner gekreuzigten Liebe sein, die dann zu einer entsprechenden Umkehr und Wandlung im Leben des einzelnen Christen führen sollte. Frucht dieser Bemühungen, die Menschen das betrachtende Gebet zu lehren, war dann auch eine reiche Gebetsliteratur in unserer Kongregation, Vor allem haben verschiedene Mitbrüder Betrachtungsbücher zum Leiden Christi herausgegeben. In Italien war ein Klassiker aus dieser Schule der Passionisten das Büchlein La Scuola di Gesù Appassionato, die Schule des leidenden Jesus, das mehrere Auflagen erlebt hat und den Menschen helfen sollte, persönlich in die Leidensgeheimnisse Christi einzudringen. Im deutschen Sprachgebiet ist schon seit vielen Jahren ebenfalls eine Publikation bekannt, nämlich das Gebet- und Gesangbuch Kreuzeslob, das von unserer süddeutsch-österreichischen Ordensprovinz herausgegeben wird und immer wieder neue Auflagen erlebt. Ja, dieser Auftrag, die Menschen die Betrachtung über das Leiden Christi zu lehren, wurzelt im Charisma, in der ureigensten Spiritualität unseres Gründers. Dieser hat an verschiedenen Stellen in seinen Briefen zur Seelenführung immer wieder die Notwendigkeit dieser Betrachtung hervorgehoben. So zum Beispiel im folgenden Zitat: Ich versichere Ihnen, es ist ein sehr gutes und gottgefälliges Tun, über das heiligste Leiden des Herrn nachzudenken und darüber zu betrachten. Dies ist eine einzigartige Weise, um zur Einheit mit Gott zu gelangen. Denn in dieser heiligen Schule lernt man die wahre Weisheit. Hier haben alle Heiligen gelernt. Und in einem anderen Brief fordert er eine ganze Familie auf, im Kreis der Familie über das Leiden Christi zu betrachten. Und dies tut er mit folgenden Worten: Von Herzen wünsche ich, dass in Ihrem Haus die innige Andacht zum heiligsten Leiden Jesu Christi und zu den Schmerzen der Gottesmutter Maria immer mehr zur Blüte kommen möge. Ich möchte, dass man es einführe, täglich eine halbe Stunde eine gemeinsame Betrachtung über die hochheiligen göttlichen Geheimnisse zu halten. Auf diese Weise werden alle zu einer ihrem Stand entsprechenden Heiligkeit gelangen. Mit Hilfe dieser Betrachtung werden alle ihre Tätigkeiten mit dem Balsam und dem Duft der wahren und festen Tugenden versehen. Jene Tugenden werden den inneren Tempel ihres Geistes zieren, damit er die Freude Jesu Christi sei. Und an einer weiteren Stelle schreibt er: Von daher hegt der Ärmste, der diesen Brief schreibt, den innigen Wunsch, dass in diesem frommen Haus eine solche Andacht zum heiligsten Leiden Jesu immer gut verwurzelt bleibe und dass kein Tag vorbeigeht, ohne dass man ein Geheimnis wenigstens eine Viertelstunde lang betrachtet. Dieses Geheimnis bewahrt man dann den ganzen Tag über in der innersten Kapelle des Herzens. Mit diesen Worten fordert er also die Menschen zur Betrachtung über das Leiden Christi auf. Und wenn er dann auf den Zweck seiner Ordensgründung zu sprechen kommt, der Kongregation, die er ins Leben gerufen hat, dann schreibt er: Der erste Zweck der Kongregation besteht darin, dass sich die Mitglieder um die eigene Vollkommenheit bemühen. Der zweite Zweck, der aber andererseits für die größere Ehre Gottes und für das Heil der Seelen der erste ist, besteht darin, sich durch eifriges apostolisches Mühen um die Bekehrung der Seelen einzusetzen. Dies vor allem, indem man die Gläubigen zur Verehrung des hochheiligen Leidens Jesu Christi unermüdlich anleitet. und zwar bei Volksmissionen und anderen religiösen Übungen. Nach der jeweiligen Missionspredigt halten wir mit den Leuten eine Leidensbetrachtung. Doch darüber werde ich noch später sprechen. Wir legen ja diesbezüglich ein viertes Gelübde ab. Also hier spricht der Gründer Paul vom Kreuz über ein Charakteristikum der passionistischen Volksmission. Das war eben immer die Leidensbetrachtung, die nach der Abendpredigt gehalten wurde und die unserer Mission immer das besondere Profil gegeben hat. Natürlich hat das auch dann seinen Niederschlag in der Ordensregel des heiligen Paul vom Kreuz gefunden. Dort schreibt der Gründer gleich im ersten Kapitel: So besteht eine der Hauptaufgaben unserer Kongregation darin, nicht nur für uns selbst zu beten, damit wir durch die Liebe mit Gott vereinigt werden, sondern auch unsere Mitmenschen zum gleichen Ziele zu führen. Deshalb sollen die Mitglieder, die für eine so wichtige Aufgabe als tauglich erachtet werden, sich bemühen, bei Missionen oder anderen geistlichen Übungen durch die Predigt das Volk anzuleiten, die Geheimnisse des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus fromm zu betrachten, dem gleich einer Quelle all unser Heil entströmt. Also das Leiden Christi als Quell des Heiles und deswegen die Notwendigkeit und Wichtigkeit der Betrachtung über dieses lebensspendende Geheimnis. In einem weiteren Kapitel der Regel kommt unser Gründer dann noch konkreter auf diese Aufgabe zu sprechen, wenn er schreibt: Jene Mitbrüder, die auf apostolischen Missionen das Evangelium verkünden, sollen sich eifrig bemühen, das christliche Volk für die Betrachtung und fromme Verehrung der heiligen Geheimnisse des lebensspendenden Leidens und Sterbens Jesu Christi zu begeistern. Sie mögen dies vor allem nach der gewohnten Abendpredigt tun. Diese fromme Betrachtung soll eine halbe Stunde nicht überschreiten und mit gut vorbereiteten Worten gegeben werden. Es war ihm einfach sehr wichtig, dass unsere Mitbrüder den Menschen, den Gläubigen immer dieses Geheimnis der Passion ans Herz legten. Und sie sollten dies in einer einfachen, leicht fassbaren Form tun. So schreibt er: Sie mögen das Volk kurz und klar die Regeln lehren, über so große Geheimnisse fromm und fruchtbringend nachzudenken und keine Mühe scheuen, dass es diese Betrachtung sehr häufig, ja beständig pflege. Ja, und an einer anderen Stelle schreibt er dann in der Regel: Sie sollen das Volk nicht nur ermahnen, sondern auch unterrichten, die Geheimnisse des Lebens, Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus mit Andacht zu betrachten. Sie sollen sie lehren, sich an das Gebet zu gewöhnen. Den Irrtum jener, die die Betrachtung göttlicher Dinge nur für eine Beschäftigung der Ordensleute und Priester halten, sollen sie aufdecken und widerlegen. Sie sollen sie mit passenden Ratschlägen und mit beharrlichem Vertrauen auf Gott ausrüsten und ihnen zeigen, dass beim Gebet übernatürliche Erleuchtungen nicht fehlen werden, durch die sie mehr und mehr die Druckkünste des Teufels und der Welt erkennen, die Hässlichkeit des Lasters einsehen und die ihm entgegengesetzte Schönheit der Tugend erkennen. Soweit also die Worte des heiligen Paul vom Kreuz in seiner Ordensregel, wo er auch noch einmal ganz klar macht, dass Betrachtung etwas für jedermann ist, für jeden Gläubigen, für jeden Christen, für jeden Menschen, der in eine tiefere Beziehung zu Gott eintreten will. Und von daher die besondere Sendung, die Menschen diese Kunst der Betrachtung zu lehren. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem ich Ihnen einleitend die besondere Aufgabe, die Sendung unserer Kongregation im Blick auf die Betrachtung über das Leiden Christi geschildert habe, möchte ich jetzt gemeinsam mit Ihnen diesem Auftrag nachkommen und einige Stationen des Leidensweges Jesu mit Ihnen zusammen betrachtend durchgehen in dieser Form des betrachtenden Betens. Richten wir als erstes unseren Blick auf Jesus, der zum Tode verurteilt wird. Seht, da ist der Mensch, sagte Pilatus, als er Jesus herausführte. Er sagte nicht, seht, da ist ein Mensch. Nein, er sagte, seht, da ist der Mensch, ecce homo. In diesem Menschen ist die unter Gewalt und Unterdrückung leidende Menschheit gleichsam wie in einem Brennpunkt zusammengefasst. Jesus steht jetzt hier für den leidenden Menschen, für den Menschen, der unter der Last der Sünde leidet. Jesus musste sich den Spott und die Rohheit der Soldaten im Prätorium gefallen lassen, weil er scheinbar der Schwächere war. So werden immer wieder die Schwächeren von den scheinbar Stärkeren und Mächtigeren unterdrückt und bloßgestellt. Doch in dem nachfolgenden Gespräch zwischen Jesus und seinem Richter vollzieht sich ein eigentümlicher Rollentausch. Der Richter, Pilatus, wird im Grunde zum Gerichteten. Pilatus, der mächtige Vertreter der römischen Besatzungsmacht, ist ängstlich. Ihm ist die ganze Sache nicht geheuer. Unsicher befragt er Jesus zu seiner Person. Doch dieser schweigt. In diesem Schweigen liegt eine tiefe Anklage. Schweigen kann oft viel beredter sein als viele Worte. Der Herr hat es in diesem Moment nicht nötig, sich zu verteidigen. Durch sein Schweigen spricht er seinem Richter das Urteil. Zugleich liegt in diesem schweigend ertragenen Unrecht eine tiefe Kraft. Jesus, der Gegeißelte und Geschundene, spricht mit Pilatus hoheitsvoll, wie ein König. Pilatus ist beeindruckt. Er will ihn freilassen. Doch aus Feigheit und aus Angst vor dem Druck der Masse fällt er das ungerechte Urteil. Dieser ganze Vorgang der Verurteilung Jesu lehrt uns, dass es nicht darauf ankommt, welches Urteil Menschen über uns fällen, sondern es kommt einzig und allein darauf an, wie wir in den Augen Gottes dastehen. Das ist die innere Freiheit und die Kraft, die auch Jesus in diesem Moment erfüllte und so stark sein ließ, weil er einzig und allein den Willen Gottes tun wollte, der Sendung des Vaters nachkommen wollte. Jesus' Sinn war ganz darauf gerichtet, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und Pilatus wirkt ihm gegenüber wie ein Zwerg, wie eine Marionette von Menschenfurcht geplagt. Solange wir uns vom Urteil der Menschen abhängig machen, solange wir versuchen, ihnen zu gefallen und in ihren Augen zu bestehen, sind wir von Furcht geplagt. Jesus, der äußerlich Gefangene, ist in Wirklichkeit der einzig Freie in diesem ganzen Prozess. Das Urteil über ihn ist in Wahrheit das Urteil, das die anderen über sich sprechen. Sie sprechen sich selbst das Urteil. So geht es oft im menschlichen Miteinander. Betrachten wir nun in einem zweiten Schritt die Geißelung Jesu. In der Schrift heißt es: Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Geißelung mit Lederpeitschen, in die spitze Metallstücke eingebunden waren, konnte bei den Römern der Todesstrafe vorausgehen. Sie wurde aber auch bisweilen als selbstständige Strafe angewandt. Wahrscheinlich hoffte Pilatus, die aufgehetzte Menge, die sich gerade eben noch für den Straßenräuber Barabbas entschieden hatte, mit dieser blutigen Strafe zu besänftigen. Denn die Menge wollte offenbar Blut sehen, und die Geißelung war eine blutige Sache. Sie konnte sogar zum Tode führen, so furchtbar waren die damit verbundenen Schmerzen. Der ganze Körper wurde dabei zerfetzt, sodass das Blut in Strömen floss. Geduldig ließ sich der Herr an die Geißelsäule binden und schweigend erduldete er die grausame Qual. Zu den schlafenden Jüngern im Garten Gethsemane hatte er gesagt: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus wusste um die Schwäche unseres menschlichen Fleisches. Er wusste um dessen Verletzlichkeit und um die Begierde, die dieses Fleisch immer wieder ergreifen kann. Deshalb blieb er jetzt stark an der Geißelsäule, stark in der Liebe, für alle Geschlagenen und Geschändeten und für alle, die freiwillig ihren Leib entehren, erduldete er in seinem Fleisch die Schläge der Geißelung. Welche Schläge uns auch im Leben treffen mögen, denken wir immer daran, dass Gott sich in Jesus unter die Geschlagenen eingereiht hat. Bei der Geißelung schlug der Mensch Gott, doch Gott schlug nicht zurück, sondern er ertrug in Liebe. Diese Liebe triumphiert auch heute noch über alle Hiebe menschlicher Grausamkeit und Sündhaftigkeit. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Betrachten wir diese Szene der Dornenkrönung unseres Herrn. Eine schauerliche Krönungszeremonie war das. Die Soldaten trieben ihren Spott mit dem König der Welt. Heil dir, König der Juden! Sie spuckten ihn an und schlugen ihn. In unendlicher Demut erträgt der Herr der Welt dies alles. In wahrhaft königlicher Haltung erträgt er den Spott und die Schmerzen. Die Dornen bohren sich in sein edles Haupt. Und das Blut beginnt durch die Haare zu rieseln und am Kopf herabzurinnen. Er, vor dem alle Könige der Erde einmal ihre Kronen niederlegen müssen, er hat für sich die Dornenkrone gewählt. Welch ein Beispiel! Ich denke in diesem Moment an die Worte aus dem Kreuzweg von Kardinal Faulhaber. Lass den Hochmut in mir sterben, deine Dornenkrone erben, nur in Demut, heldengroß. Stimmt das wirklich? Bin ich bereit, die Dornen in meinem Leben anzunehmen? Mir vielleicht sogar einen Kranz daraus zu flechten? Oder drohen die Dornen des Lebens nicht vielmehr meinen Glauben und mein Vertrauen in Gott zu ersticken? Wieder blicke ich auf den dornengekrönten Herrn. Lass den Hochmut in mir sterben. Ja, Herr, hilf mir, demütig von Herzen zu sein, so wie du. Hilf mir, aus den Dornen meines Alltags Rosen der Liebe wachsen zu lassen. Bei der Einkleidungszeremonie in unserer Kongregation der Passionisten wird den Novizen eine Dornenkrone aufs Haupt gesetzt. Und dazu spricht der Zelebrant: Nimm hin, geliebter Bruder, die Dornenkrone unseres Herrn Jesus Christus. Demütige dich selbst unter die mächtige Hand Gottes und sei allen Geschöpfen untertan, um Gottes Willen. Der König mit der Dornenkrone mahnt uns, demütig zu sein. Das heißt, ihm in unseren Mitmenschen zu dienen, die Kraft zur Liebe zu haben, zur Hingabe. Wenn wir im Dienst des dornengekrönten Königs treu sind, wird er es einmal sein, der uns auch die Krone des ewigen Lebens reicht. Schauen wir nun in einer vierten Kurzbetrachtung auf das Antlitz des leidenden Heilands. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel, heißt es im dritten Lied vom Gottesknecht des Propheten Jesaja. In Christus haben sich diese Worte erfüllt. Die Soldaten schlugen ihm in sein heiliges Antlitz und spuckten ihn an. Du edles Angesichte, vor dem sonst alle Welt erzittert im Gerichte, wie bist du so entstellt, singen wir in einem bekannten Passionslied. das edelste Antlitz, in das je ein Menschenauge schauen durfte, wurde geschunden und verhöhnt. Menschen schlugen roh in das Gesicht, nachdem sie selbst geschaffen wurden. Der Mensch darf sich ja Ebenbild Gottes nennen. Und in das Antlitz dessen, nachdem er selbst geformt wurde, schlug er nun. In einem Messgebet heißt es, durch unsere menschliche Natur tragen wir noch das Antlitz des alten Adam. Gib, dass wir durch deine Gnade unser Antlitz erneuern und dem neuen Adam ähnlich werden, deinem Sohn, Jesus Christus. Durch die Taufe haben wir bereits Anteil gewonnen an dieser göttlichen Natur Jesu Christi. Als Christen tragen wir gleichsam sein Bild in uns, in unserer Seele. In unserem Leben geht es nun darum, dieses Bild in uns immer mehr zur Abbildung nach außen zu bringen. Der, der in uns lebt, soll auch durch uns hindurch scheinen und die Menschen um uns erreichen. Christi Antlitz soll immer mehr durch uns hindurch strahlen. Hier geht es um einen Prozess der Verähnlichung und der Umwandlung. Indem Christus in zunehmendem Maße unser Wesen prägt und formt. Christus ähnlich werden kann auch bedeuten, ihm in seinem Leiden ähnlich werden. Aus den geschundenen und gequälten Gesichtern so vieler Menschen in unserer Zeit blickt uns im Grunde immer das Antlitz des leidenden Herrn an. Menschliche Rohheit schlägt ihm immer noch ins Gesicht. Eilen wir ihm doch zu Hilfe, wie eine Veronika, die den blutigen Schweiß vom Gesicht ihres Erlösers wischte und zum Dank dafür dessen Abdruck im Schweißtuch empfangen durfte. Wenn wir im Leben das Bild seines leidenden Antlitzes im Herzen getragen haben, wird er uns auch im Tode einmal mit seinem glorreichen Antlitz aufstrahlen. In einer fünften und letzten Meditation blicken wir auf das von der Lanze durchbohrte Herz Jesu. Die Durchbohrung der Seite Jesu legte sein Herz frei. Die Lanze drang vor bis zu seinem Herzen. Diesem geöffneten Herzen entströmen Blut und Wasser. Blut als Symbol für die sühnende, Wasser für die lebensspendende Bedeutung des Todes Jesu Christi. Der Herr spricht, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Trinken wir also diese Ströme lebendigen Wassers, trinken wir die Ströme lebendiger Liebe, die sich immer neu aus der Herzwunde des Erlösers in die Welt hinein ergießen. Es ist dies ein reinigender Strom, der die Sünde der Welt immer noch hinwegnimmt. Das Herz des Erlösers ist offen für alle, damit wir freudig daraus trinken, aus dieser Quelle des Heiles. Hier im Herzen des Erlösers ist auch die Quelle, aus der die Sakramente der Kirche ihre Wirkkraft schöpfen. Dieses geöffnete Herz Jesu versinnbildet die große Liebe, die uns erlöst hat. Gott hat ein Herz für die Menschen. Das ist die frohe Botschaft eines jeden Herz-Jesu-Freitags. Doch dieses Herz wird so oft betrübt durch die Menschen. Die Menschen treten darauf, ja, sie durchbohren es immer noch mit der Lanze der Lieblosigkeit und Gottvergessenheit. Das göttliche Herz Jesu ruft nach unserer Liebe, nach unserer Hingabe. Nehmen wir doch unser Herz in beide Hände und halten es immer wieder ihm hin, dass er daraus ein Herz voll Liebe mache. Ein Herz, das auch das Opfer nicht scheut, das beherzt zur Liebestat schreitet. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. Der Herr ist als Gottes endgültiges und entscheidendes Wort ein von Liebe durchbohrtes Herz geworden. Bei der Herz-Jesu-Verehrung geht es nicht um gefühlsselige Frömmelei, sondern um den ganzen Ernst unserer menschlichen Existenz. Das Herz ist ja die Mitte der Person, ihr Kern. Und wo das Herz verankert ist, dort ist der tragende Grund im menschlichen Dasein. Verankern wir deshalb unser Herz im Herzen Jesu. Dann wird der Strom des Lebens in uns nie zu fließen aufhören.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Zu Füßen Jesu des Gekreuzigten, Passionsbetrachtung sind unser Thema mit Pater Gregor Lenzen aus München. Wir gehen in die Hörerrunde. Der erste Anrufer ist Herr Natterer aus Bleichach. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Pater Lenzen.
Grüß Gott, Herr Natterer.
Einmal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und das Zeugnis, was Sie gebracht haben, da, Ex zu Homo, ist mir also am tiefsten ins Herz gegangen. Ich war 1991 das erste Mal in Polen eingeladen, da waren wir in Auschwitz. Und wenn man in die Baracke kommt, wo Maximilian Kolbe verhungert ist, ist außen an der Baracke steht Ex zu Homo. Da steigt man da Treppen runter und kommt so ein Kellerloch runter und da brennt eine Kerze. Da ist schon alles am Greifend. Und wenn man da der Maximilian Kolbe ja Ex zu Homo sieht, welcher Mensch, und auch für den Familienvater da sie gelitten hat. Mhm. Was mir auch sehr schön in Ihrem Vortrag gefallen hat, dass Sie braucht haben, da das Herz Jesu. Als junger Mensch ist man das jetzt so, wo Sie sagen, das ist noch keine Gefühlsduselei, sondern dass das Herz der Mittelpunkt ist. Also das war sehr schön, dass Sie das braucht haben. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen besser noch rüberbringen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Amen.
Danke.
Bitte.
Ja, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Zur Verehrung des Herz Jesu.
Ja.
Ja, die Herz-Jesu-Verehrung wird ja manchmal so in eine ja sehr fromme Ecke gestellt und von vielen belächelt. Aber wie ich schon sagte, es geht hier um den ganzen Ernst unserer Christusnachfolge und um die Mitte des Passionsgeschehens. Das Herz als die innere Mitte des Menschen. Und wenn man sagt, Gott hat auch ein Herz für die Menschen, seine Liebe aus der innersten Mitte der heiligsten Dreifaltigkeit herauskommend, ist in diesem Herz Jesu symbolisiert. Es ist also ein Feuerherd der Liebe und ein Quell des Lebens. Und ich denke, hier soll man immer wieder hingehen, dieses Herz verehren. Und eben wie wir das am Ende der Herz-Jesu-Litanei beten, immer wieder bitten, bilde unser Herz nach deinem Herzen, damit dieser Prozess der Verähnlichung und Umwandlung in unserem Leben durch die Gnade Gottes auch vorangetrieben wird, damit eben das Werk Gottes in meinem Inneren geschieht und ich, so wie das, wie Paulus das ausgedrückt hat, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, dass dieser Christus in mir immer stärker wird. Darum geht es auch bei der Herz-Jesu-Verehrung.
Dankeschön. Die nächste Hörerin ist Frau Becker aus Trier. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Um mit der Natterer in Polen zu bleiben, ist ja auch ein sehr schönes Bild, der barmherzige Jesus von Krakau, von der Schwester Faustina mit dem Herzen, wo sie eben sagten, Blut und Wasser fließt für die Menschheit. Mhm. Und jetzt haben wir ja bald auch die schöne Novene bis Ostern oder bis Weißen Sonntag. Das ist ja auch ein Sinnbild für dieses schöne Bild ist alles. Ja. Aber die Frage bezog sich jetzt auf darauf, wir hatten ja hier mit dem Leiden Jesu zu tun und es ist mir immer so ein großes Anliegen, dass das ganze öffentliche Leben Jesu so wenig betrachtet wird und das sind ja so viele Quellen. Wir haben ja den Rosenkranz von der Kindheit Jesu und die Verherrlichung Jesu und dann hier das Thema des leidenden Jesu und da kommt eigentlich das ganze Wirken Jesu so kurz, indem dass der neue Rosenkranz ja nur diese fünf Evangelien immer wieder anspricht, die immer wieder erholt werden, Tabor oder Kana. Und es gibt ja so viel zu sagen. Und ich hatte da so einen schönen Rosenkranz, wo man eigentlich viel mehr Evangelien noch hineinnehmen könnte. Aber das ist ja jetzt sicher nicht das Thema. Aber die liegen mir immer so sehr am Herzen, die Zeit des Wirkens Jesu.
Also nur als Hinweis, man kann ja selber auch Rosenkranzgeheimnisse formulieren. Das heißt, ja, Sie können...
Dass das andere so nicht zu kurz kommt.
Genau, Sie können...
Da ist ja zum Beispiel auch dieser schöne Jesus, der sein Volk das Evangelium vom Reich Gottes verkündet und Buße und Umkehr gepredigt hat. Das wird ja gar nicht so gesagt, wie es ist. Mhm. Oder dann Jesus, der die Menschen an Leib, Geist und Seele geheilt und ihren Hunger gestillt hat. Mhm. Oder Jesus, der in seine Nachfolge Jünger berufen, Apostel erwählt und Petrus zum Hirten seine Herde bestellt hat. Das würde gerade auch darauf hinweisen, dass die Menschen darüber mehr nachdenken. Oder Jesus, der die Heilige Kirche gegründet hat und die sieben Sakramente gestiftet und die und die Seligpreisungen gelehrt hat.
Ja, also schon eine Fundgrube, die Sie selber gerade angesprochen haben. Pater Gregor, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Oder? Ja, ich denke, wir können, wie die Dame gesagt hat, das ganze Leben, das Leiden, die Verherrlichung Jesu immer betrachten im Rosenkranz, ein wunderbarer Hinweis, dass der Rosenkranz eben auch ein betrachtendes Gebet ist, indem ich selber auch zum Beispiel bestimmte Geheimnisse hier oder Stationen des Lebens Jesu für mich in der Form des Rosenkranzes erwäge und betrachte, die ich selbst formuliere, nicht? Das ist eine gute Form der Betrachtung.
Gut. Dankeschön, Frau Becker, dass Sie das mit eingebracht haben. Wir haben noch eine Hörerin aus München, wenn Sie noch ganz kurz Ihre Frage stellen möchten.
Bischof Pater, ich merke, wenn ich die Evangelien lese, dass die Beschreibung des Todes Christi, des Leidens Christi ganz schmucklos ist. Ganz
nüchtern vielleicht.
Ganz einfach und ganz schmucklos und kein reißerisches Roman oder so, aber ich merke das einfach ganz nüchtern. Das ist alles, was ich sagen wollte. Ich lege auf.
Ja, danke.
Die Passion ist auch ein nüchternes Geschehen. Da gibt es nicht viele Schnörkel. Die Passion ist etwas Fundamentales, Existenzielles. Und da gibt es nichts Reißerisches und nichts Ausschmückendes, sondern das steht einfach für sich, dieses elementare Opfer, das der Herr für die Menschheit gebracht hat.
Gut, dann Dankeschön für diese Betrachtungen heute. Liebe Zuhörer, wenn Sie das noch einmal hören möchten, vertiefen wollen, Sie können wie immer eine CD bestellen unter der 0700 75 25 75 20 oder indem Sie auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Wir haben zu Beginn gesagt, das eigentliche Ziel ist, dass wir Gott auf seine Liebe auch eine Antwort der Liebe geben. In unserem Leben dürfen wir Sie dazu um den Segen bitten.
Ja. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und vergelt's Gott nach München.
Segne es Gott.
Eine gesegnete Fastenzeit wünscht Ihnen Marion Kuhl.